Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Und solange die Kinder rausgehen, könnt ihr gerne noch eure Nachbarn begrüßen, rechts oder links oder vorne oder hinten, die ihr vielleicht noch nicht begrüßt habt. Weihnachten, das Fest der Geschenke, hat Inga uns ja schon in der Moderation gesagt. Christen feiern an Weihnachten das größte und persönlichste Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat. Er hat uns seinen einzigen Sohn geschenkt. Er kam zu uns ganz persönlich, damit wir für immer, wie wir das gerade gesungen haben, mit ihm zusammen sein können. Also eigentlich ganz selbstverständlich, dass sich Christen deswegen seither auch zu Weihnachten gegenseitig beschenken, aus Freude über dieses großartige Geschenk Gottes. Und Inga hat ja schon gefragt, was habt ihr alles bekommen, was war euer schönstes Geschenk? Ich ergänze noch, wer kam zu euch zu Besuch? In den weihnachtlichen Bibeltexten von Lukas und Matthäus über das Leben Jesu erfahren wir, dass eben nicht nur einfache Menschen, einheimische Juden wie die Hirten Jesus spontan bei seiner Geburt, nach seiner Geburt besuchten, sondern eben später auch ganz andere Menschen, gebildete, weise Männer aus einem fremden Land östlich von Israel, wahrscheinlich Persien. Sie suchten Jesus, sie fanden ihn und beschenkten ihn. Und ich lese diesen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie: Wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten: In Bethlehem, im Land Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutende Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie: Sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht. Wenn ihr es gefunden habt, will ich auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeutler nach Bethlehem. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Und dann lesen wir Vers 11b, 10b und 11. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Drei Geschenke. Im Traum befahl ihnen Gott dann, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Gott lässt sich also auf ganz unterschiedliche Weise finden. Diese weisen Männer hatten in ihrer Heimat einen neuen Stern gesehen und folgten ihm. Es ist anzunehmen, dass diese Männer Gelehrte oder Priester waren, die sowohl naturwissenschaftlich in Sterndeutung gebildet waren, als sich dann eben auch von Gott leiten ließen. Der neue Stern ließ für sie keinen Zweifel übrig, dass dieser Stern die Geburt eines besonderen Königs ankündigte. Und deshalb fallen sie dann auch vor dem Jesuskind nieder und beten ihn als neugeborenen König an. Wir lesen im Johannesevangelium in Kapitel 1, Vers 11, er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen, also die Israeliten, nahmen ihn nicht auf. Was sich ja schon bei der Geburt Jesu zeigte, als Maria und Josef nirgends eine vernünftige Unterkunft finden konnten in Bethlehem. Und dann kommen ausgerechnet Fremde, Nichtjuden, Heiden aus dem Ausland und beten den von Gott gesandten Retter an. Schon hier zeigt sich, dass eben dieses Kind, dass Jesus nicht nur der Retter Israels sein soll, sondern der Heiland der Welt. Aber kommen wir zu den Geschenken, zu ihrer symbolischen Bedeutung. Einmal für das Kind in der Krippe, aber auch für uns. Man könnte ja nun denken, es war einfach eine höfliche Geste von diesen Leuten, Geschenke mitzubringen. Aber wer die Bibel, wer Gottes Wort kennt, weiß, dass alles da seine Berechtigung und Bedeutung hat. Hätten die Weisen irgendwelche Geschenke mitgebracht, dann hätte der Verfasser des Berichtes sie sicherlich gar nicht einzeln erwähnt. Aber dadurch, dass die Geschenke so detailliert aufgezählt werden, kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Die Weisen schenken Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was bedeuten diese Geschenke und welche Fragen stellen sie an uns? Interessant ist zunächst mal, dass alle drei Geschenke in der Medizin eine Bedeutung haben und zu Heilzwecken eingesetzt werden. Was ich auch nicht wusste, Goldsalze werden heilend zur Rheumatherapie eingesetzt. Weihrauch wirkt gegen Schmerzen dank der enthaltenen Boswelliasäuren auch entzündungshemmend und schmerzstillend. Bei Schmerzen im Bewegungsapparat empfiehlt man Weihrauchsalbe. Myrrhe wirkt desinfizierend. Aus Myrrhe kann man eine Tinktur herstellen und diese hilft bei Entzündungen der Mundschleimhaut oder manchmal auch bei Zahnschmerzen. Sie wirkt auf der Haut desinfizierend, zusammenziehend und fördert die Narbenbildung. Darüber hinaus besitzt sie eine blutstillende Wirkung und ist krampflösend. Deshalb wird sie auch bei Darmerkrankungen eingesetzt. Also ganz interessant, diese drei Geschenke weisen symbolisch schon auf den Heiler, den Heiland der Welt, auf Jesus. Diese drei Geschenke sind also ein grundlegendes Bekenntnis zu Jesus als Heiland. Jesus bringt uns Heiland und er kommt, um unser Leben heil zu machen, in allen Bereichen, da wo wir Heilung brauchen. Und deshalb ist es gut, sich bewusst zu machen, wo wir Heilung brauchen, an welchem Punkt unseres Lebens. Dafür ist Jesus gekommen. Manchmal ist uns schmerzlich bewusst, wo wir innerlich oder körperlich Heilung brauchen. Manchmal ist uns das aber nicht bewusst. Erst wenn wir bestimmte Dinge oder Situationen erleben, merken wir, dass wir wund oder angepiekt reagieren. Erst dabei wird dann eine offene oder eitrige Wunde offenbar, die nicht richtig verheilt ist. Wenn wir Weihnachten feiern, dann sind wir eingeladen, uns einem Gott anzuvertrauen, der in Jesus kommt, um uns tiefgreifende Heilung für alle Lebensbereiche zu bringen, statt uns oberflächlich zuzupflastern. Aber schauen wir uns die drei Geschenke nun auch nochmal in ihrer Unterschiedlichkeit an. Da ist zunächst das Gold. Gold, wissen wir, ist das wertvollste und teuerste Edelmetall. Es ist beständig in seinem Wert. Die Währungen in den meisten Ländern dieser Erde haben ihre Absicherung, ihre Garantie in entsprechenden Goldbeständen. Woraus gewinnen wir unsere Sicherheit im Leben, unsere Selbstsicherheit? Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, sich irgendwie abzusichern, selbst vorzusorgen, so vieles erscheint, als läge es in unseren Händen. Aber dann erweist es sich doch in der einen oder anderen Situation als unsicher und man kann sich zu Recht Sorgen machen. Welche Versicherungen haben wir? Auf welche Gewissheiten bauen wir unser Leben? Gott kommt in Jesus, um uns seine Sicherheit anzubieten. In Psalm 32, Vers 7 heißt es, bei dir bin ich in Sicherheit. Der Psalm geht noch weiter, du lässt nicht zu, dass ich vor Angst und Not umkomme. Und dann der Ausblick, ich singe und juble, du hast mich befreit. Jesus gibt uns auch bei seinem Abschied eine Sicherheit mit auf den Weg. Er sagt, ihr dürft sicher sein. In Matthäus 28, Vers 20, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und Paulus spricht von einer Gewissheit. Ich bin ganz sicher, dass mich von der Liebe Gottes nichts trennen kann, die in Jesus Christus feststeht. Wenn wir unser Leben auf Gottes sichere Liebe, auf seine Zusagen bauen, dann können wir Gott auch getrost alles andere in unserem Leben, was uns kostbar und schützenswert ist, anvertrauen. Gold zu schenken war damals ein Zeichen besonderer Ehrerbietung und Anbetung. Könige beschenkte man mit Gold. Jesus als Baby schon mit Gold zu beschenken, bedeutete, du bist König für mich. Du bist mein Retter und Erlöser, ein Regent, der absolute Hochachtung verdient. Gold als Geschenk ist eine symbolträchtige Handlung. Gottes Sohn wird durch das Kostbarste geehrt, was die Erde zu bieten hat. Die Propheten im Alten Testament, zum Beispiel in Psalm 72, Vers 10 oder Jesaja 60, Vers 3, beschreiben schon vorausschauend die messianische Endzeit, die mit Jesus beginnt, indem sie die Heiden, also die Ungläubigen, mit Gaben und Schätzen in das Reich Gottes ziehen sehen. Die erste symbolische Erfüllung dieser Voraussage trifft ein, als die Weisen Jesus Gold bringen. Die Weisen verkünden den, den sie anbeten, mit ihren Geschenken, Jesus als König. Dieses erste Goldgeschenk korrespondiert mit dem siegreichen Messias, den wir in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel gezeichnet bekommen. In Offenbarung 14, Vers 14 dargestellt als der, dessen Kopf eine goldene Krone ziert. Er ist der, von dem in vorausweisender himmlischer Szenerie auch in Offenbarung 5, Vers 8 mit der Symbolzahl 24, also 2 mal 12, 12 Stämme Israels im Alten Testament, 12 Jünger im Neuen Testament, also die Vertreter aller Gläubigen aller Zeiten, beider Bündnisse des Alten und Neuen Testamentes anbetend niederfallen. Gott bietet uns an, unsere tiefste Sicherheit bei ihm zu finden. Und zu diesem befreienden persönlichen Bekenntnis zu kommen, du regierst. Regiere du in meinem Leben, überall und für immer. Ist Jesus tatsächlich von unserem Empfinden her unsere Versicherung, unsere Gewissheit, unsere Absicherung? Liegt unsere Sicherheit tatsächlich in seinen Händen und sind wir deshalb getrost? Und welchen Stellenwert bekommt dann eigentlich Materielles in unserem Leben? Wäre es für uns eine gute Nachricht, wenn es ab heute so eine himmlische Rente für die Ewigkeit gäbe, die prozentual danach berechnet würde, was wir prozentual in unserem Leben fröhlich und freigebig weggegeben hätten? Oder würde uns diese Neuigkeit dann doch so erschrecken, dass wir schnell noch einiges nachbessern müssten? Wäre es für uns eine gute Nachricht, wenn wir im Himmel so sorglos leben dürften, wie wir hier schon unsere Sorgen und unsere Zukunft losgelassen und Gott anvertraut hätten? Oder müssten wir da auch noch nachbessern? Könnte ich ehrlichen Herzens Jesus symbolisch Gold an die Krippe bringen und damit sagen, alles, was ich habe, meine Absicherung, meinen Besitz, mein Geld gehören letztlich dir? Und deshalb will ich das alles ein Stück loslassen und möchte gar nicht ungesund daran hängen. Echte Hochachtung und Liebe drücken sich immer konkret großzügig aus. Erweisen wir uns als großzügige Menschen in unserem Alltag, weil wir uns unter die großzügige Herrschaft Gottes gestellt haben? Ein König, der selbst arm wurde, damit wir reich werden? Gold ist das Bekenntnis zu Jesus als König und Regent meines Lebens. Unsere Sicherheit in Gottes Händen. Wir sind heute eingeladen, als von Gott reich Beschenkte, diesen Vorsatz zu fassen, der in dem Weihnachtslied erklingt. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohl gefallen. Gott schenkte uns das Edelste, was er besaß, seinen Sohn. Und in Jesus haben wir die Absicherung unseres Glaubens, dass unsere Erlösung endgültig steht und keine Macht der Welt sie ungültig machen oder widerrufen kann. Darf dieser Gott unser Leben regieren? Und dann das zweite Geschenk, Weihrauch. Weihrauch ist ein Produkt, das dem Harz ähnlich ist und in Afrika und Arabien von einem Strauch gewonnen wird. Es wird in hellgelben Stücken gehandelt. Und wenn man es aufs Feuer legt, dann verbrennt es knisternd und ätherische Öle werden freigesetzt, die einen wohlriechenden Duft verbreiten, einen ganzen Raum erfüllen können und an den Kleidern haften bleiben. Zur Zeit Jesu kostete ein Kilogramm Weihrauch etwa 500 Euro, also eine ganze Menge Geld. Weihrauch ist ein uraltes Symbol der Gottesverehrung. Dieses wertvolle Weihrauchharz, das auch Gottesduft genannt wird, verweist auf die Göttlichkeit des Jesuskindes. Die Israeliten gebrauchten Weihrauch in ihren Gottesdiensten und brachten mit ihm das Rauchopfer dar, was nur dem Priester erlaubt war. Jesus wird im Neuen Testament der Hohepriester genannt. Er ist der vollkommene, ultimative Hohepriester geworden, der ein für alle Mal die Brücke von Gott zu uns gebaut hat. Ob wir uns nun selbst riechen können oder nicht, ob wir andere eventuell nicht riechen können oder nicht, es gilt, wer mit Christus verbunden ist, den kann Gott riechen. Ja, durch Christus werden wir für Gott zu einem Wohlgeruch. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 15 heißt es, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Weihrauch symbolisiert Vergebung, Versöhnung und die bewahrende Kraft Gottes. Weihrauch bedeutet auch, Gott erlöst von allem Bösen. Das Aufsteigen, die Ausbreitung des Weihrauchs symbolisiert die Entfaltung der Gegenwart Gottes. Und wo Gott ist, da hat das Böse keinen Platz. Weihrauch ist also das Bekenntnis, auch ein guter Duft in dieser Welt zu sein. Gott offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten, heißt es dazu im 2. Korinther 2, Vers 14. Wir dürfen ein guter Duft sein. Weihrauch, ein Duft, sollte uns an Gottes Gegenwart erinnern. So wie wir die Luft einatmen, so soll Weihrauchduft sinnlich erfahrbar daran erinnern, dass Gottes heilsame, seine bewahrende, seine rettende und erlösende Gegenwart unmittelbar in allen unseren Situationen zu erfahren ist und dass wir darauf vertrauen sollen. Weihrauch wurde auch im Christentum zu einem Symbol für Christus selbst, denn er ist ja der Geruch Gottes in dieser Welt. Überall, wo also wir Christen, die wir den Geist Jesu in uns tragen, Christus hinbringen, soll für Menschen erfahrbar sein, dass sich Gottes Duft verbreitet, Gottes Reich gebaut wird, dass dieser Duft haften bleibt. Weihrauch ist das Bekenntnis zur heilsamen Gegenwart Gottes, mitten in unserem Alltag. Und das dürfen wir mitnehmen ins neue Jahr. Jeden neuen Tag dürfen wir Gott anvertrauen und erwarten, dass wir seine guten Auswirkungen erleben. Wir dürfen jeden Tag die Augen öffnen und sagen, Gott, du bist da, heute, jetzt, heilsam, vergebend, versöhnend, vom Bösen erlösend, von dem Bösen, das vielleicht aktuell auf uns einstürmt. Diese unmittelbare Erfahrung von Gottes Gegenwart ist einerseits für uns ein Segen, aber eben auch ein Segen, den wir weiter duften lassen wollen. Und dann ist da als drittes Myrrhe. Myrrhe ist ein bitter schmeckender, wohlriechender Saft, der aus der Rinde eines Balsambaumes gewonnen wird. Beim Trocknen kristallisiert er in Form durchsichtiger Körner von weißlich bis roter Farbe, die ebenfalls einen Duft verbreiten, wenn man sie verbrennt. In der Antike war Myrrhe sowohl als kosmetisches als auch medizinisches Heilmittel sehr beliebt. Myrrhe finden wir auch schon im Alten Testament. Myrrhe war Hauptbestandteil des heiligen Salböls in 2. Mose 30, ab Vers 22 nachlesbar. Das Myrrhe-Geschenk an Jesus von den Weisen weist schon auf seine späteren Leiden hin. Im Hohelied, Kapitel 4, Vers 6, wird der Hügel Golgatha, auf dem Jesus sterben wird, als Myrrhe-Hügel angekündigt. Bei seiner Kreuzigung wird Jesus Myrrhe-Wein als Betäubungsmittel angeboten werden, Und in Johannes 19, Vers 39 ist nachzulesen, dass Nikodemus reichlich Myrrhe für die Bestattung des Leichnams Jesu spendet. Myrrhe ist das symbolische Bekenntnis zum Leiden für die Liebe. Wir haben einen Erlöser, der für uns leidet. Jesus, du bist der für mich, der gelitten hat. Myrrhe erinnert an diese vollkommene Menschlichkeit Jesu. Er hat gelitten und indem wir uns mit ihm verbinden, nehmen wir auch Anteil an seinen Leiden. Paulus hat es einmal so formuliert: Um Christus allein geht es mir, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Jesus hat für die Liebe gelebt. Für die Liebe ist er gestorben und auferstanden. Für die Liebe dürfen auch wir leben. Für die Liebe lohnen sich der höchste Einsatz, Hingabe und auch Entbehrung. Für die Liebe lohnt es sich, unter allen Umständen einzutreten, selbst wenn das Nachteile oder Leiden bedeutet. Liebe ohne Leiden ist lediglich romantisch, aber nicht realistisch. Wer liebt, wird immer an Punkte kommen, für die Liebe auch zu leiden oder die Liebe aufzugeben. Wenn wir die Liebe Gottes für uns zum höchsten Ziel erklären, dann werden wir uns von vielem Zweitrangigen trennen müssen und manchem den Abschied geben. So wie Myrrhe konservierende und auch Fäulnis abhaltende Wirkung hatte, so müssen wir unser Leben vor Fäulnis schützen, uns immer wieder gegen Egoismus entscheiden. Egoismus und Liebe sind unvereinbar. Aber Jesus hat mit seiner Liebe diesen Kampf gewonnen. Und er stellt uns seine Kraft zur Verfügung. Wenn wir uns an die Liebe und zugleich das Leiden Jesu erinnern, dann wird uns das an entscheidenden Weggabelungen die Kraft geben, gute, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir dürfen mit unserem Leben diese Neuschöpfung, die Jesus durch seine Auferstehung möglich gemacht hat, jeden Tag bestätigen. Myrrhe weist uns auch auf die Begrenztheit von Leid. Dass nämlich Jesus allem Leid die vernichtende und endgültige Macht genommen hat. Und es ist tröstlich für uns, wo wir mit Leid konfrontiert werden oder selbst Leid erfahren. Wir brauchen Leid nicht verdrängen, sondern dürfen es ansehen, aber eben Leid mit göttlichem Trost durchstehen und mit göttlicher Perspektive begegnen. Leiden bekommt eine Verhältnismäßigkeit mit der Perspektive von Auferstehung und Ewigkeit. Und da schreibt Paulus in Römer 8, Vers 18: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir erleiden, und Paulus hat eine Menge gelitten, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Es ist eine bittere Wahrheit und zugleich eine frohe Botschaft, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um zu leiden und zu sterben. Für unsere Erlösung. Es wird oft die Frage gestellt, ob dieser entsetzliche Tod Jesu überhaupt nötig war, ob Gott nicht einen anderen Weg gehabt hätte, und wir können diesem guten Gott glauben, dass es keinen anderen Weg gab, sonst hätte er ihn gewählt. Es ist ja nicht so getrennt zu verstehen, dass da ein Vater hier seinen Sohn am Kreuz opfert, sondern in Jesus geht ja der dreieinige Gott, der eine Gott selbst ans Kreuz. Denn Vater, Sohn und Heiliger Geist sind ja nur ein Gott gemeinsam. Und andererseits darf man annehmen, dass beim Sterben Jesu am Kreuz außer ihm selbst keiner mehr gelitten haben wird als der Vater. Myrrhe mag ein Symbol für uns bleiben, den Tod Gottes niemals gering zu schätzen, sondern uns bewusst zu bleiben, dass Gott, dass Jesus für uns bis zum Äußersten ging. In seinem Sterben für uns. Und daran erinnert uns immer wieder Abendmahl, und deshalb feiern wir es hier jeden Sonntag als Zeichen. Am ersten Sonntag im Monat in Gruppen und an den anderen Sonntagen kann jeder individuell, allein, mit anderen nach vorne gehen und Abendmahl nehmen. Abendmahl als das Zeichen, was Jesus für uns getan hat. Und wir dürfen es jedes Mal neu wieder verstoffwechseln und wirken lassen in unserem Leben, wenn wir Jesus als unseren Heiland und Retter bekennen. Dass Jesus für uns gestorben ist, das verdient unser Staunen, unsere Dankbarkeit, auch unser Ringen darum, entsprechend dankbar zu leben, immer wieder innerlich frei zu bleiben für Gottes Ziele. Weihnachten bekommt erst dann einen Sinn für uns, wenn wir tun, was die Weisen tun, zu Jesus zu kommen mit unseren Geschenken und unserer Anbetung. Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Was wollen wir denn Jesus bringen? Christen neigen manchmal dazu, an dieser Stelle komisch zu werden und eine ganz falsche Bescheidenheit an den Tag zu legen. In diesem Zusammenhang zu singen, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Natürlich gilt das für die Erlösung selbst. Da haben wir keinen Beitrag dran. Aber jetzt, in unserem Leben als Erlöste, da haben wir doch sehr wohl etwas zu bringen. Ich denke nicht, dass wir mit so einer billigen Nummer zur Krippe kommen brauchen. Jesus wurde arm für uns, damit wir reich würden. Und von diesem geschenkten Reichtum an Lebenszeit, an Lebenskraft, an Talenten, die wir besitzen, an so vielem, was Gott uns schenkt, gilt es doch dann unerschöpflich auszuteilen, damit eben, wie Paulus das schreibt, seine Gnade nicht an uns vergeblich ist. Wir sind doch reich gemacht, uns sind doch die Hände voll. Wir können in unserem Leben gar nicht ansatzweise so viel ausgeben, wie Gott uns schenkt. Wir sind reich gemacht und dürfen davon austeilen. Die drei Geschenke stellen Fragen an uns. Möchte ich meine Sicherheit bei Gott festlegen? Gold erinnert uns daran, an das, womit wir uns absichern. Weihrauch erinnert uns daran, ein guter Duft zu sein. Wir können uns dazu heute neu entscheiden. Und Myrrhe erinnert uns auch an das Leiden. Wollen wir neu bereit sein, immer da, wo es dran ist, für die Liebe auch zu leiden, uns ein Stück zurückzustellen, damit die Liebe regiert? Anbetung ist Freude an Gott, begeistertes Staunen, Dankbarkeit und Liebe, die sich ganz konkret ausdrückt. Wir haben jetzt eine gute Gelegenheit, zusammen mit unserer Band Gott zu danken. Mit vollem Herzen, mit unserem Mund, mit unseren Händen, mit unseren Gesten. Und unsere Freude darüber auszudrücken, was uns geschenkt ist. Und dann können wir mit unseren Geschenken innerlich zu Gott kommen und ihm unser Leben hinlegen. Er hat es verdient. Amen.